Die Gnade und Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich muss heute von meinem geliebten Schema abweichen, den Predigttext Vers für Vers auszulegen. Das wäre sehr unbarmherzig, denn Sie frieren jetzt schon eine Dreiviertelstunde und Sie würden dann nochmal eine volle Stunde frieren müssen. Und da ist mir die Idee gekommen, nur zwei Verse des Predigttextes herauszulösen, obwohl es ein sehr wichtiger Text ist. Das ist der Plan. Möge der Herr Gelingen schenken. Ich kann das wirklich nicht steuern. Der eine Vers, den ich aus dem gehörten Predigttext herausheben möchte, ist die Antwort Jesu. Die Frage der Jünger ist ja nicht mehr unsere Frage. Wann wirst du wiederkommen? Und was werden die Zeichen deines Kommens sein und des Endes, der Vollendung wirklich der Welt? Das ist ja nicht unsere Alltagsfrage. Wir haben ja ganz andere Alltagsfragen. Deswegen will ich die Antwort Jesu herausgreifen und da ist sofort ein Wort auffällig, das dreimal in dem Text vorkommt, eine Häufung hat. Und dieses Wort heißt Planao. Der Planet, davon leitet sich das ab aus dem Griechischen, ist nach der Himmelsbeobachtung der Alten, ohne die Kenntnis der heutigen Kosmologie, ein Irrstern, ein angestrahltes Himmelsobjekt, das irgendwie sich im Himmel bewegt und keiner weiß genau wohin. Planet. Heute wissen wir das besser, wie die Planeten kreisen, aber die Suche nach den Planeten hat nicht aufgehört. Die wird ja immer intensiver, weil man hofft, irgendwo auf einem Planeten noch Leben zu entdecken. Also die Verführung, die Täuschung, das Betrügen und das Umherschweifen, Umherirren, ohne planlose Umherschweifen, das greift Jesus heraus als Gefahr für die Zeit, die nun bevorsteht. Für diese Weltzeit, griechisch Äon, für diese lange Zeit, die nun bevorsteht. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, oder war es vorgestern, Escher trägt die 10 häufigsten Täuschungsmanöver vor, die Betrüger anwenden, um zu Geld zu kommen. Also getäuscht werden, betrogen werden, verführt werden, das ist hochaktuell. Und seit die Grenzen aufgegangen sind, die Welt grenzenlos geworden ist und das Konsumdenken und alle anderen Begleiterscheinungen der neuen Ordnung, die über uns gekommen ist, um sich greifen, muss man das machen. Vor Betrügung und Täuschung warnen. Weil es so selbstverständlich geworden ist, dass Menschen betrügen und täuschen, dass sie auch überhaupt keine Gewissensbisse haben. Am Rande der häufigste Täuschungsversuch, der mir da aufgefallen ist, ich rede heute nicht über die Täuschung, aber ich finde es doch, wenn man es einen selber nicht betrifft, neigt man dazu, das lustig zu finden. Ne? Comedy. Also man sieht, zwei tun sich zusammen, ziehen einen Blaumann an, suchen, wo alte Leute wohnen, klingeln dort. Möglichst sollte auf dem Blaumann auch stehen, wir kommen von der Hawag und sagen, wir möchten gerne mal die Gasrohr oder die Wasserrohr überprüfen, jetzt bei dem Frost und so weiter. Und während dann der eine mit der Person rumgeht, räumt der andere die Wohnung aus. Ganz simpler Trick. Klappt immer wieder. Der betroffen ist, kann nicht drüber lachen. Den das nicht betrifft, der kann sagen, clever oder amüsiert sich vielleicht sogar drüber. Also verführen, täuschen, betrügen ist das Kennzeichnen der Zeit, die nun kommt aus der Sicht der Jünger und Jesu. Und es wird zunehmen. Manche sehen in der Aufzählung dann dieser Zeichen, die Jesus nennt, eine Steigerung. Das hat natürlich den Nachteil, dass man dann einen Fahrplan daraus basteln kann und sagen kann, seht, die Kriege nehmen zu, das Erdbeben nimmt zu, die Hungersnöte nehmen zu. Und dann macht man sich eine selbstgemachte Weltzeituhr und sagt, jetzt ist es soweit. Jesus sagt eben nicht, wann der Zeitpunkt ist. Später in der Apostelgeschichte 1, Vers 6 sagt er zu den Jüngern, nochmal aus einer anderen Situation, euch steht es nicht zu, den Zeitpunkt zu wissen. Möchten Sie den Zeitpunkt Ihres Abschieds von dieser Erde wissen? Ich nicht. Manche wollen das vielleicht. Musst du nicht wissen. Der Zeitpunkt, den Gott in seiner Macht bestimmt hat, um den Umbruch von dieser Weltzeit in die Herrschaft Christi zu vollbringen, den müsst ihr nicht wissen. Aber ihr sollt wissen, schaut zu, blepete heißt es da, seht, dass ihr nicht verführt, betrogen werdet. Denn viele werden in meinem Namen kommen und werden verführen, täuschen, betrügen. Unter uns lebt noch einer, manchmal predigt er sogar hier noch, der Günther Hahn, der einem Irrglauben verfallen war, dem das wirklich so passiert ist, als 14-, 15-, 16-Jähriger, der wirklich geglaubt hat, dass der Führer der Messias ist und dass er die Wunderwaffe bringt und dass sich noch alles zum Guten wenden wird. Und er sagt dann, als er dann auf der Flucht durch das zerstörte Dresden ging mit seiner Mutter, ist er fast umgekommen, gestorben. Es ist für die Betroffenen, die verführt wurden, die betrogen wurden, die getäuscht wurden, immer fast tödlich. Es macht aus uns, im Grunde genommen, macht uns fix und fertig, macht uns klein. Und er hat gesagt, es hätte ihn dann nur gerettet, einmal die Pflicht für seine Mutter noch sorgen zu müssen, und dann, dass ihm das lebensschaffende Wort Gottes begegnet ist durch Menschen, die eine neue Hoffnung, eine andere Hoffnung ihm entgegengebracht haben. Und er sagt, aber es war so schlimm, dass er heute noch im Alter mit fast 80 Jahren weiß, wie es ist, wenn man einem Irrglauben anhängt. Und er kann mitfühlen mit Menschen, die auf Dinge vertraut haben, die nicht verlässlich waren. Und das ist ja immer wieder passiert. Der Kommunismus ist die lichte Zukunft der Menschheit. Stand auf vielen Parteibüchern der ersten Seite von vielen, vielen Genossen. Und es gab etliche darunter, die glaubten das ehrlich. Getäuscht, verführt, betrogen. Im Kleinen wie im Großen. Dann gibt es auch noch die Form, sich selbst zu betrügen. Sich selbst etwas vorzumachen. Auch sehr weit verbreitet. Dass man im Grunde genommen seine positiven Eigenschaften, die es unzweifelhaft gibt, jeder hat ja eine natürliche Begabung bekommen und bei manchen sind die sehr ausgeprägt, dass man sagt, darauf kannst du dich verlassen, darauf kannst du deine ganze Karriere aufbauen. Das wird tragen. Und dann verlässt man sich auf sich selbst oder auf Dinge, die man sich erschaffen hat. Also ich habe es schon öfter erwähnt, als ich das erste Mal so in 18 Jahren nach Schwaben kam, besuchsweise, und die mir alle ihre Häuser zeigten, aus Freude und Liebe, da drängte sich unwahrscheinlich, unwillkürlich die Frage auf, wollt ihr denn hier ewig leben? Ich habe das dann auch gefragt, aber das kam nicht gut an. Weil ich eine Plastiktüte dabei hatte und immer eins sagte, was sie mir gaben. Das passte ja nicht zusammen. Also ich war ein schlechter Prophet, ein Ossi. Aber wollt ihr denn hier ewig leben? Wollt ihr euch immer auf das verlassen, was euch natürlicherweise mitgegeben wurde? Eure schöne Stimme, euer kluger Verstand, eure Schönheit, die zweifellos da ist, aber die auch vergeht? Mann, oh Mann. Naja, da will ich jetzt nicht ausführlicher werden, aber auch das bleibt nicht. Und dann schließlich die Selbstgerechtigkeit. Jedes Volk, jeder Mensch hat ja so eine Prägung, die so tief ist. Und uns Deutschen wird nachgesetzt, gesagt, Pflicht, zuverlässig, treu. Und irgendwie ist es auch so in unseren Genen drin. Generationen sind ja auch so erzogen worden, das ist deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Und das hast du zu machen. Und wenn das, also die positiven Eigenschaften, für falsche Ziele eingesetzt würden, zur Verführung benutzt werden, dann wird es ganz schlimm. Das wird ein unauflöslicher Konglomerat. Man geht mit voller Überzeugung, unser ganzem Einsatz und in großer Treue in die Hölle, in die falsche Richtung. Das ist dann ganz schlimm. Und da sagt Jesus, seht zu, ihr Jünger, ihr, die ihr das Reich Gottes kennengelernt habt durch mich, dass euch niemand verführe. Und dann kommt noch zweimal die Stelle, da sagt er dann, wenn die Wehen beginnen der Endzeit, da ist das Bild der Geburtsschmerzen, wenn sich also häuft diese Zeichen des Vergehens dieser Weltzeit, dann werden viele falsche Propheten aufstehen und werden viele täuschen, werden viele verführen. Und wie gesagt, dreimal kommt das als Warnung in diesem Text. Und das ist nun was Negatives, eine Warnung, oder es klingt negativ. Das Positive ist, dass wir die Möglichkeit haben, hinzusehen. Dass wir ausgerüstet sind, nicht nur mit einem wachen, guten Verstand, wenn man Glück gehabt hat, dass man immer wieder auch zum kritischen Verstand erzogen wurde, hat man da schon mal einen guten Schutz. Aber es gibt noch einen tieferen Schutz. Und das ist das, was Jesus uns gibt. Er gibt uns seinen Geist. Das prophetische Wort Gottes, das da leuchtet und sagt, es muss so geschehen. Ich habe mich über dieses Wort sehr geärgert. Hier steht mittendrin, es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Wenn wir dieses Wort so herauslösen aus dem Zusammenhang, es muss so geschehen. Und das jemanden predigten, der gerade eine große Not empfangen hat. Der gerade unter Kriegswirren leidet. Oder der gerade betrogen wurde. Der gerade in Not ist. Und wir sagen dann, du, in Matthäus 24, Vers 11 steht, es muss so geschehen, tröste dich. Also das geht doch nicht. Es gibt doch viele Dinge, wo wir sagen, warum muss das so geschehen? Warum? Die Jünger hätten ja auch sagen können, die waren ja geschockt, als Jesus ihnen sagte, es wird nicht ein Stein von diesen prachtvollen Tempelgebäuden auf den anderen bleiben. Da hätten sie auch sagen können, hey, das hätten wir nicht gedacht. Das ist der Stolz unseres Volkes. 40 Jahre haben wir daran gebaut. Das religiöseste Zentrum der Erde, ein Weltwunder, der Tempel. Nicht ein Stein auf dem anderen, sagt Jesus. Und es ist dann auch so gekommen. In der Flavius Josephus steht, dass bei der Zerstörung Jerusalems durch Titus und seinen drei Legionen der Brand um den Tempel so groß war, dass die goldenen Zinnen des Tempels schmolzen und das Gold in die Ritzen der Steine floss, sodass dann beim Abreißen des Tempels wirklich jeder Stein weggenommen wurde, weil man das Gold haben wollte. Also es ist dann wirklich so auch in Erfüllung gegangen, dass von diesem Tempel nichts blieb. Und heute ist es so, dass es viele Menschen gibt, die sagen, da hat nie ein Tempel gestanden. Das ist alles Betrug der Juden. Da hat nie ein jüdischer Tempel gestanden. Das ist immer schon muslimisch geworden. Also die ganze Tempelfrage, die ist auch interessant, aber die wollen wir jetzt mal zurückstellen. Was sagt Jesus aber nun als Schutz vor dem Irrtum? Er sagt ja nicht, also es gibt da ein Volk im Norden, das ist zwar noch kein Volk, aber das sind wilde Stämme voller wilder Kraft, die Germanen, die werden mal Rom erobern und die werden mal eine Völkerung machen, aber die sind treu. Bis zum Tod. Den traue ich das zu, beharrlich zu sein, bis zum Ende. So ein Quatsch. Mit menschlicher Kraft kannst du hier nichts machen. Die Verführung, die Täuschung ist so perfekt, so perfide, dass es sogar dahin kommen wird, dass die religiösesten Menschen und die religiösesten Völker sich über die wahren Nachfolger Christi aufregen werden, zu Recht, und sagen, das gibt's doch nicht, also die sind ja die Stirnfriede des ganzen Weltfriedens, das kann doch nicht sein. Also was gibt Jesus uns als Schutz? Der 14. Vers. Jesus sagt, es wird verkündigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Welches Evangelium vom Reich? Was ist hier gemeint? Nun, zunächst mal knüpfen wir an bei der Beziehung von Jesus und den Jüngern und Jüngerinnen. Sie haben es erlebt, die Herrschaft Gottes mitten unter ihnen. Wir sahen seine Herrlichkeit in Jesus, in seiner Persönlichkeit. Der dienende König, der dienende Knecht, der Knecht Gottes, ist diese Herrschaft aufgeleuchtet. Nicht nur durch seine Heilungen und Wunder und diese Zeichen, sondern vor allen Dingen auch durch seine Zuwendung zu den Bedrückten und den Einzelnen. Zu den Sündern und Verlorenen. Für die war er gekommen. Für die ist das die Herrschaft Gottes zuerst gedacht. Die sind zuallererst eingeladen. Aber auch alle anderen. Das Evangelium vom Reich. 36 Gleichnisse in den Evangelium beschäftigen sich mit dem Reich Gottes. Mit der Herrschaft Gottes. Und sie ist eben nicht mit einem Satz erklärt, sondern sie hat viele Aspekte. Sie hat begonnen mit Abraham und den Verheißungen. hat sich fortgesetzt in dem Weg des Volkes Israel. Sie ist erschienen in Jesus aus Nazareth und sie ist übertragen worden auf die Jünger und Jüngerinnen aus allen Völkern und Nationen. Gott sei Dank auch unseren, auch aus unseren Völkern und Nationen. Und Jesus sagt, dass dieser Auftrag bleibt, dass das Evangelium vom Reich verkündigt wird. Und das heißt ganz schlicht, wir beten es ja in jedem Gottesdienst, dein Reich komme, Bitte des Vaterunsers, dein Reich komme. Und das bedeutet, wir warten, dass es sichtbar wird, dass unser Friedenskönig, dass Jesus herrscht, dass von Jerusalem her eine Herrschaft aufgebaut wird, weltweit, ein Netzwerk, eine Einflussnahme, die die Welt zum Frieden bringt, die Heil bringt. Die alten Propheten sagen es voraus, Micha, da wird man nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Da werden Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet. Da wird das Kind am Schlupfloch der Natter spielen und hineinfassen. Und es wird keine Gefahr und kein Schaden sein. Der Löwe wird bei dem Lamm weiden. All diese Bilder, die uns die alten Propheten malen, zielen hin auf diese Herrschaft. Und das Ende der Welt, heißt ja im Griechischen Telos, und bedeutet eben nicht nur Schluss aus Bums, Krach, sondern Ziel. Das Ziel der Welt ist, dass die Friedensherrschaft Christi erkannt wird, sich ausbreitet. Kommt, lasst uns nach Zion gehen und von dem Volk Gottes lernen, wie die Wege Gottes sind, wie man Landwirtschaft macht, wie man Gegensätze vereint, wie man Wüsten fruchtbar macht, wie Frieden werden kann. Wir können dieses Ereignis nicht nur in die Zukunft verlagern, sondern es geschieht auch jetzt schon, hier und dort. Das Gleichnis vom Reich Gottes, von dem Senfkorn, das verachtetste und kleinste Korn, das in die Erde gesenkt wird. Und daraus wird ein Baum, der riesig wird, dass es die ganze Erde umspannt und Völker im Schatten dieses Baumes Erholung und Nahrung finden werden. Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und da sind wir beteiligt. Da kommen wir ins Spiel. Auch in unserem Volk ist dieses Evangelium verkündigt worden und hat seine Kraft erwiesen unter schlimmster Verführung, unter schlimmster Verblendung. Und immer wieder hat Gott durch dieses Evangelium gnadenreiche Zeit geschenkt. Wendung. Er stößt die Mächtigen vom Thron. Er erhebt die Niedrigen aus dem Staub. Wir könnten vielleicht sogar sagen, im Blick auf unsere Städte, er lässt zerstörte Städte wieder erblühen. Er schenkt Wohlstand dort, wo alles vernichtet war. Er ist der, dessen Reich unauflöslich ist. Und deswegen gibt es für uns nur eine Schlussfolgerung. Beharren. Das ist das Wort, was hier steht. Wer beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und das steht im Griechischen eben nicht dieses menschliche Durchhalten, dieses wahnsinnige menschliche Durchhalten, wider allen Augenschein, diese Verblendung der Verführung bis zum Tod, sondern da steht etwas vom Bleiben. Wer bleibt? Standhaft bleiben, durchhalten, aushalten. Wobei? Beim Evangelium vom Reich und bei seinen Zeichen. Wer am kommenden König und seinem Volk festhält, wer sich nicht abbringen lässt von ihm, wer sich auch nicht täuschen lässt über die Schwäche dieses Volkes, über die Fehler, die noch geschehen und immer wieder geschehen, über die Menschlichkeit, über das, was man ärgerlich findet am Volk Gottes. Wer da bleibt. Das Ende des ganzen Kapitels, Sie können gern einmal 24 und ganze Kapitel 24 durchlesen. Das sind viele Aspekte dieser Wartezeit, dieses gegenwärtigen Äons benannt. Aber am Ende steht das Gleichnis vom treuen und vom untreuen Knecht. Da wird dann gesagt, der aushält, der sich kümmert um die Mitknechte, der ihnen zu essen und zu trinken gibt, der nicht an sich selbst denkt und isst und trinkt mit den Betrunkenen, der aushält, am Evangelium des Reiches festhält, der ist's, der auch schauen wird, was Gott wirkt und schenkt. Und zum Glück müssen wir das nicht einteilen, wer das ist und wer das nun nicht ist. Denn bei uns Menschen ist es ja so, und das betrifft vor allen Dingen nun auch wieder unsere Familie. Wir hatten mal einen Pflegesohn, der hat dann mal zu uns am Küchentisch gesagt, also bei euch ist es furchtbar. Ihr redet und redet und redet und keiner macht was. Während ihr redet, hättet ihr schon jetzt die ganze Stunde schon mal die Müllsäcke runterschaffen können, die Wohnung sauber machen können, den Nachbarn helfen können. Ihr redet gut. Das sind alles gute, hochfahrende Pläne, sehr schöne Gedanken. Aber wenn die Rede beendet ist, steht ihr auf und setzt euch vor den Fernseher oder legt euch ins Bett. Kein sehr schmeichelhaftes Bild, das er von unserer Familie gemalt hat. Aber es gibt auch Familien, da wird überhaupt nicht geredet, da wird nur gehandelt. Also wie eine Familie nun geprägt ist, ist ja egal. Jesus gebraucht ja das Gleichnis. Er sagt, hört mal zu, ein Vater hatte zwei Söhne. Er sagt, geht auf den Weinberg und arbeiten. Der andere sagt, ich habe keine Lust. Und der andere sagt, ja, ich mach's. Und der gesagt hat, ich habe keine Lust, geht dann hin und macht's. Und der andere, der gesagt hat, ja, ich mach's, ist nicht hingegangen. Frage, wer war gehorsam? Logisch, der hingegangen ist, gemacht ist, egal was er gesagt hat. Also nicht auf das Reden kommt es an, sondern auf die Kraft des Tuns, die Kraft der Liebe. Und da ist es eben die Liebe, die Gott uns schenkt, wo sein Reich aufleuchtet mitten unter uns, wo wir davon berührt und verändert werden, dem dürfen und sollen wir treu sein. Ob nun mit vielen oder mit wenigen Worten, Hauptsache, es scheint etwas auf von der Herrschaft Gottes in unserem Leben. Und da möchte ich euch ermutigen, gerade in der Adventszeit, egal wie weit die Weltzeituhr nun getickt ist, egal wie nah das ist, viele sagen, es ist sehr nahe, das wurde aber in jeder Generation gepredigt, dass es sehr nahe ist. Es ist Endzeit. Von dem Moment an, wo Jesus sichtbar als Mensch, als Knecht Gottes nicht mehr zu erreichen war und er seine Jünger beauftragt hat, geht in alle Welt, seid Zeugen für dieses Reich, bis zu seinem sichtbaren Wiederkommen ist Endzeit. In dieser Zeit gibt es all das, was hier aufgezählt wurde. Hungersnöte und Erdbeben, Kriege und Kriegsgeschrei, Gerüchte von Kriegen, Auflehnung, Verfolgung. Wusstet ihr, das wusste ich auch nicht, am 14. November war Tag der verfolgten Christen. Wir leben zur Zeit, in der Zeit, wo die meisten Verfolgungen an Christen geschehen. Sagen natürlich einige, kein Wunder, im Globalen wird ja auch alles bekannt. Früher wusste man das ja nicht, kann sein. Aber es ist so, ich persönlich denke, dass von diesen Zeichen her schon eine Steigerung erkennbar ist in der Geschichte. Aber egal, man soll daraus sich selber kein Plangebäude machen, sonst täuscht man sich selbst. Aber dass die Liebe in uns bleibt und dass sie immer wieder entfacht wird, die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten, das ist die stärkste Waffe gegen die Täuschung. Und wir wissen ja aus unserer eigenen Geschichte, dass es in der Zeit der Finsternis des tausendjährigen Reiches viele Menschen waren, ganz unterschiedlichen Bekenntnisses, die aufgrund dieser Liebe und aufgrund dieser Barmherzigkeit widerstanden haben, ausgeharrt haben beim wahren Evangelium vom Reich. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Begreifen, bewahre uns im Aushalten, im Erwarten des Eingreifens und der Liebe Gottes für uns und für unsere Nächsten. Amen.